Leben in neuer Kraft. Leben in neuer Kraft, so habe ich die Predigt oder die neue Predigtreihe überschrieben. Eine Predigtreihe über den Heiligen Geist. Es kam mir so im Herzen und ich dachte, das ist das, was wir uns in der nächsten Zeit so als Gemeinde wieder mal ganz neu bewusst machen und uns darüber anschauen, was das Wort Gottes darüber zu sagen hat. Wer wünscht sich das nicht? Oder wer hat sich das nicht schon mal gewünscht? Leben in neuer Kraft. Viele Dinge in unserem Leben, die rauben uns die Kraft. Ja, machen uns kraftlos, niedergeschlagen, entmutigen, manchmal sogar scheinbar wirkungslos. Und dann sehnt man sich nach einer Kraft, manchmal sogar nach einer Superkraft. Ja, vielleicht nicht gleich so wie die Superhelden von Marvel und DC, aber zumindest mit einer neuen Kraft, unser Leben zu leben, unser Leben nicht bloß irgendwie zu bestehen, sondern auch zu gestalten und durch das Leben mit einer neuen Kraft zu dienen. Eine neue Kraft, in der Dinge möglich sind, die wir in eigener Kraft oftmals nicht schaffen. Und es gibt die gute Nachricht. Es gibt sie, diese Kraft. Durch den Heiligen Geist kommt sie in unser Leben. Und wir wollen uns in den nächsten Wochen, zumindest dann, wenn ich predige, wieder einmal mit diesem Thema Heiliger Geist beschäftigen. Nicht nur, weil es ein Thema ist, was auch unsere Gemeindebewegung sehr geprägt hat, sondern weil Christus Nachfolge ohne den Heiligen Geist nicht möglich ist. Stimmt es? Christus Nachfolge ohne den Heiligen Geist ist. Wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes in uns und durch unser Leben. Und so starten wir mit Apostelgeschichte 2, Vers 38. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Damit wollen wir uns mit diesem Empfangen des Heiligen Geistes in der nächsten Zeit beschäftigen. Wir werden auch uns anschauen, wie man denn den Heiligen Geist empfängt, wie man das auch erkennt, wie man darin wachsen kann und so weiter, was Gott damit vorhat, wie wichtig es ihm ist, wie unverzichtbar eigentlich der Heilige Geist in unserem Leben wirkt. All diese ganzen spannenden Fragen, die uns diesbezüglich so beschäftigen, die oftmals auch Diskussionen ausgelöst haben, bis hin zum Streit oder sogar zur Entzweiung, zur Spaltung geführt haben in der Christenheit. Wir werden uns aber vielleicht auch Beispiele anschauen, wie der Heilige Geist im Leben einzelner Menschen gewirkt hat, in der biblischen Geschichte, oder welche Gaben er gibt, Kräfte, Wirkungen, die der Heilige Geist in die Gemeinde hinein, aber auch in unser Leben gibt. Und bei all dem geht es nicht darum, unser Wissen jetzt nur anzureichern, Wissen zu vermehren oder Argumente zu sammeln für die Auseinandersetzung, sondern es geht mir vielmehr darum, dass wir wieder mehr ein Verlangen danach haben, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ganz bewusst zu suchen, ihn besser kennenzulernen und damit er auch wieder mehr unser Denken, unser Reden, unser Handeln, ja unser ganzes Leben prägen und führen darf. Lebensverändernd soll das also sein. Lebensverändernd durch den Geist Gottes eine neue Kraft in unser Leben leben in neuer Kraft. Und das ist das Ziel, was ich mir für uns alle wünsche. Dass wir in unserem Leben und wir auch als Gemeinde in diese Kraft des Heiligen Geistes wieder ganz neu wertschätzen. Wertschätzen, sie bewusst suchen und durch sie leben. Wie sieht es aus, das Leben mit und durch den Heiligen Geist? Unser Christenleben, eigentlich theoretisch wissen wir das ja, unser Christenleben ist etwas, was in Bewegung ist. Das ist jetzt nichts Statisches, fest gemeißeltes, sondern das ist etwas, was in Bewegung sich befindet. Zumindest sollte es so sein. Und wenn du mal in der Apostelgeschichte schaust und liest, welche Selbstbezeichnung sich die Christen ganz am Anfang gegeben haben, dann entdeckst du das, dass sie sich selber genannt haben, der Weg die auf dem Weg sind. Man nannte sich damals nicht das Christentum oder die Kirche, ja, sondern der Weg. Und das ist doch schon eine Bezeichnung, also eine, ja, die uns stutzig machen könnte, eine bezeichnende Bezeichnung. Der Glaubensweg wird als ein Weg bezeichnet. Kein festes religiöses Konstrukt, nein, die Christen haben von einem Weg gesprochen. Sie haben sich auf einen Weg gemacht und wollten damit zum Ausdruck bringen, wir sind noch unterwegs, wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch nicht fertig. Ja, wir sind schon auf dem richtigen Weg, das stimmt, haben schon die richtige Entscheidung getroffen, aber noch nicht da, wo wir sein sollten, da, wo Gott uns haben möchte. Wir bleiben in Bewegung und da darf es keinen Stillstand geben. Eigentlich sollte es im Christenleben keinen Stillstand geben. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir keine Heilsgewissheit haben oder so. Ja, du weißt, du bist gerettet, weißt, von Gott angenommen, aber wir sind unterwegs, wir sind trotzdem noch unterwegs, es ist ein Weg. Und dieser Begriff Christen, wie wir uns heute so üblicherweise nennen, der hat sich erst ja viel später ausgebreitet. In Antiochia wurden die Christen mal von außenstehenden Christen genannt, ja. Aber so, dass sie sich selber, das kam erst viel später, dass die Christen sich Christen genannt haben. Vielmehr liest man von den Jüngern, den Nachfolgern. Und auch bei diesen Begriffen merkt man, es geht voran. Wir folgen jemandem nach, wir lernen von jemandem, wir folgen Jesus nach, ganz klar. Es geht nicht nur, dass wir irgendwann mal ein bestimmtes Bekenntnis sprechen oder uns einem religiösen Verein anschließen, sondern wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann begeben wir uns auf einem Weg. Wir sind in Bewegung, wir lernen, wir wachsen, werden Jesus ähnlicher. Hoffentlich. Das ist das Ziel. Und dabei müssen wir aufpassen, dass unser Christsein eben nichts Statisches ist. Ich habe mich einmal entschieden, dabei bleibt's. Und ich glaube das und das, also bin ich Christ. Könnte man ja denken. Ich bin getauft, also bin ich Christ. Ich gehe in die Kirche oder die Gemeinde, also bin ich Christ. Ich gehe zum Gottesdienst, manchmal sogar regelmäßig, habe sogar einen Dienst, also bin ich Christ. Aber nach neutestamentlichem Verständnis ist Christsein ein Weg. Wir haben uns auf einen Weg gemacht, Weg der Nachfolge. Und wisst ihr, dafür, für diesen Weg, brauchen wir unbedingt, jetzt komme ich auf den Punkt, unbedingt den Heiligen Geist. Ohne den geht es nicht. Seine Gegenwart, sein Wirken, seine Kraft, damit wir auf diesem Weg eben nicht stehen bleiben, stecken bleiben oder sogar vom Weg abkommen, sondern damit es vorangeht, vorwärts geht, wir weiterkommen. Dazu braucht es diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, seine Kraft in unserem Leben. Denn ich glaube, dass Gott mit uns etwas vorhat, mit dir und mir und auch mit uns als Gemeinde. Glaubt ihr das auch? Gott hat einen Plan und lange Vorrede heute, jetzt geht's los. Nochmal Apostelgeschichte 2, Vers 38. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das sagt der Apostel Petrus bei seiner ersten vollmächtigen Predigt so zum Pfingstfest. Die Leute hat den Leuten lang und breit erklärt, was es mit diesem Jesus auf sich hat. Ja. Sie standen da, wollten dieses Phänomen der Geistausgießung irgendwie für sich erklären. Und Petrus erklärt ihnen, wie es sich um Jesus Christus verhält. All das, es waren keine lieben, gesäuselten Worte. Bedenk doch mal, ob alles so richtig war in deinem Leben. Oder bedenk doch mal, ob das Vergangene alles so gut war. Reflektier doch noch mal. Nein, sondern er hat die Menschen in ihre Verantwortung gerufen, ihre Verantwortung klar gemacht. Vers 23 zum Beispiel. Ihr habt ihn durch die Hand von Gesetzeslosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Ihr, sagt er, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Also er zeigt den Zuhörern ihre Verantwortung, die sie auch daran haben. Aber Petrus sagt auch, was Gott getan hat. Was Gott getan hat, dass er Jesus wieder auferweckt hat und ihn somit auch als Retter bestätigt hat. Und als er dann mit seiner Rede fertig war, da lesen wir im Vers 37 bis 39, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasst es sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Euch, euren Kindern, die in der Ferne sind und all denjenigen, die Gott noch hinzurufen wird. Denen gilt diese Verheißung. Allen, die, sich Gott von ganzem Herzen zuwenden, die das Erlösungswerk Jesu Christi für sich ganz persönlich annehmen, wie es hier heißt, auch Buße tun. Ja, alle, die Vergebung Jesus annehmen, sich taufen lassen, heißt es hier, werden die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und diese Aussage schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Ihr, das erste, ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wer ist mit ihr gemeint? Das waren zunächst einmal die, na klar, die Zuhörer, die dort vor Petrus und den anderen Aposteln standen. Es waren übrigens nicht nur Einwohner aus Jerusalem gewesen, sondern auch ganz viele aus anderen nichtjüdischen Ländern, nichtjüdische Leute gewesen, die zum Pfingstfest nach Jerusalem gekommen sind. Das Pfingstfest, eine Art, zu der damaligen Zeit eine Art Erntedankfest. Es gab ja in Israel zwei Erntedankfest. Das war das erste gewesen im Jahr. Und da war eine Menge Menschen zusammengekommen und sie hörten jetzt nach diesem, was sie so wahrgenommen haben, Petrus zu. Und das Schöne ist, das, was ich mir immer wünsche und wofür ich bete, diese Predigt löste etwas aus bei den Zuhörern. Sie drang ihnen durchs Herz. Ja, das ist doch klasse. Die Worte drangen ihnen durchs Herz. Glaube ist gewachsen, sodass sie fragten, wie können wir jetzt auf das, was wir gehört haben, was wir erlebt haben, wie können wir jetzt darauf am besten reagieren. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Sie hatten begriffen, jetzt muss eine Reaktion folgen. So wie wir bisher gelebt haben, so kann es einfach nicht weitergehen. So können wir nicht weitermachen. Und so fragen sie. Und das zeigt ein Stück weit, dass Glaube gewachsen ist. Also diese Verheißung des, der Gabe des Heiligen Geistes ist für Menschen, die an Jesus Christus glauben. Sie ist nicht für diejenigen, die jetzt nur eine spirituelle Erfahrung suchen oder irgendetwas Spektakuläres brauchen, sondern es ist eine Verheißung für diejenigen, die an Jesus Christus glauben. Und hier werden auch so vier Schritte deutlich, die Gott diesbezüglich mit einem jeden von uns geht. Nochmal, das erste ist Glaube. Und das merkt man bei den Menschen, sie kommen ins Fragen, treten an Petrus und die anderen Apostel heran. Sie glauben an Jesus und wollen jetzt wissen, wie können wir auf dieses Erlösungswerk, wie können wir darauf richtig reagieren? Wie kann das Werk Jesu auch in unserem Leben, in meinem Leben wirksam werden? Das wollten sie wissen und mit diesem Glauben kommen sie an Petrus heran und er sagt, führt sie weiter ein Stück weit in den nächsten Schritt und sagt, tut Buße, kehrt um, Umkehr. Ja? Euer Leben braucht eine neue Richtung, euer Denken braucht eine neue Richtung. Wenn ihr euch Gott zuwenden wollt, kann es nicht so weitergehen, wie ihr einfach jetzt wie ihr gelebt habt, könnt nicht einfach so weitermachen, als wäre Gott gar nicht in euer Leben gekommen, sondern es muss sich etwas ändern. Es kann nicht alles beim Alten bleiben. Jetzt ist Zeit für eine Veränderung, jetzt für eine Wende. Umkehr, Buße ist dran. Und das Dritte, was Petrus hier sagt, und jeder von euch lasse sich taufen. Taufe, auch ein ganz wichtiger Aspekt, der wirkliche Glaube und deine Richtungsänderung im Leben zeigen sich in der Taufe. In der Taufe beziehst du Position. Da stellst du dich ganz und gar auf die Seite Gottes. Und du stellst dich aber auch unter seine Autorität, unter seine Herrschaft. Damit erklärst du auch eindeutig dich zu seiner Gemeinde zugehörig. Ja? Denn Taufe ist niemals nur eine Sache zwischen dir und Gott, sondern sie ist immer auch ein hinzugetan werden zur Gemeinde. Und dann sagt Petrus, dann wird etwas Einzigartiges passieren und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Der Heilige Geist kommt in dein Leben. Petrus nimmt sie mit, zeigt ihnen diese Schritte zum Empfang dieser Gabe. Und wer an Jesus glaubt, Wer den Herrn und Erlöser als Jesus als Herrn und Erlöser annimmt in seinem Leben, umkehrt von seinem alten Leben und sich aufgrund seines Glaubens dann auch taufen lässt, der darf mit der Gabe des Heiligen Geistes rechnen. Also dieses Ihr, nochmal zurück, dieses Ihr umfasst also alle, die gläubig geworden sind. Alle, die diese Schritte, die ich eben genannt habe, gegangen sind. Nicht manche von ihnen, irgendwelche Spezialisten, einige, die besonders richtig glauben. Ja, es gab mal so diesen Begriff rechtgläubig. Ja. Einige, die das und das machen oder wie auch immer, was man da so für Gedanken hat. Nein, alle, die gläubig geworden sind an Jesus Christus. Ich habe mein Leben geändert. Ich habe Buße getan, bin umgekehrt, habe mich taufen lassen. Du wirst die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und weiter heißt es, ihr werdet. Und das klingt für mich schon ziemlich sicher, oder? Ihr werdet. Das ist eine klare Zusage, nicht? Es könnte eventuell passieren, es besteht die Möglichkeit, eventuell, wenn du richtig willst, dich richtig anstrengst, ja dann, oder du auch dieses und jenes machst, dann empfängst. Nein, ihr werdet, steht hier. Jeder, der diese Schritte geht, wird die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist eine Verheißung, eine Zusage, eine garantierte Ankündigung unseres Gottes. Gott will, dass jeder, der zu ihm gehört, diese Gabe des Heiligen Geistes geschenkt bekommt. Und das ist etwas, was Gott zusagt. Und das, was Gott zusagt, das passiert auch. Das tritt ein, das ist sicher. Wenn dir Gott etwas in deinem Leben zusagt, dann darfst du auch damit rechnen. Genug, was uns auch das wieder ausreden möchte. Egal, was andere sagen, egal, wer dir den Heiligen Geist vielleicht auch ausreden oder streitig machen will, und der Teufel hat ja das größte Interesse dran, ja, dass du dich fühlst wie vom Geist verlassen, oder? Oder vom Heiligen Geist übersehen. Du genügst nicht, bist nicht ausreichend. Solche Gedanken. Es gilt, was Gott sagt, das steht fest, das geschieht. Und das ist die Aussicht und die Zusage unseres Gottes. Und wir merken auch bei den Berichten in der Apostelgeschichte, wenn wir weiterlesen, und auch dann später in den Briefen, dass die Apostel und die Schreiber des Briefes wie selbstverständlich davon ausgehen, dass die Gläubigen den Heiligen Geist empfangen haben. Gott schenkt ihn seinen Kindern, und das ist ihm wichtig. Das, was mit Weihnachten begonnen hat, dass Jesus den Menschen nahe gekommen ist, Gott den Menschen in Jesus Christus nahe gekommen ist, das setzt sich jetzt zu Pfingsten fort, dass Gott den Menschen durch den Heiligen Geist nahe kommt, eigentlich in ihnen, in uns lebt. Jesus als Mensch, er konnte nur an einem Ort sein, aber durch den Heiligen Geist kann er in jeden Menschen sein, an allen, an vielen Orten, an allen Orten. Da, wo Menschen sich für das Evangelium öffnen, da wirkt Gott durch seinen Heiligen Geist, da ist er gegenwärtig. Und das ist auch der Kerngedanke gewesen, der Sendung Jesu. Gott will bei den Menschen sein. Gott will den Menschen nahe sein. Er will sich mit den Menschen verbinden, in einer Gemeinschaft leben. Und das geschieht, indem er den Heiligen Geist in das Leben der Menschen hineinsendet, hineingibt. Und ihr werdet die Gabe. Bei dem Wort Gabe, Einzahl übrigens, ja, Gabe, liegt hier die Betonung auf das Unverdiente. Das Unverdiente, das uns umsonst gegeben wird. Ja, es gibt diese Schritte, die ich aufgezählt habe, die wir zuvor gehen müssen, aber wir haben uns nichts verdient. Ja, verdient oder erarbeitet, nicht durch irgendwelche religiösen Übungen oder sonst irgendwelche Anstrengungen, die wir gemacht haben. Gott tut es aus Gnade. Gott schenkt uns es aus Gnade. Er will dich als Kind Gottes beschenken mit der Gabe des Heiligen Geistes. Des Heiligen Geistes, das nächste Wort. In diesem Satz hier, was oder wer ist der Heilige Geist? Das könnte dich ja jemand fragen, oder? Was würdest du antworten? wenn dich jemand fragt. Ihr Christen, ihr sprecht von dem Heiligen Geist, aber was ist das? Was kann ich damit mit anfangen? Wie würdest du das erklären? Und wenn wir in der Bibel schauen, dann stellen wir fest, dass der Geist Gottes auch schon, nicht nur im Neuen Testament, auch schon im Alten Testament, dass davon die Rede ist. Und wir stellen fest, dass es eine Kraft ist, durch die Gott in das Leben der Menschen hineinwirkt oder auch durch eine Kraft, durch die Gott durch die Menschen wirkt in diese Welt hinein. Eine Kraft Gottes. Im Alten Testament war es ja mehr so, dass diese Kraft Gottes, der Heilige Geist, auf die Menschen kam. Es steht dazu geschrieben, der Heilige Geist oder Geist Gottes kam auf den und den. Habt ihr bestimmt schon gelesen. Ja, so punktuell, situationsabhängig, meistens für eine bestimmte Berufung oder eine bestimmte Aufgabe. Der Geist Gottes kam auf den und dann ging's los. Dann ging's los, die Berufung, die sie hatten, was Gott geplant hatte. Oftmals Propheten oder zum Leiter berufene Menschen. Und der Heilige Geist blieb dann aber auch bloß für eine bestimmte Zeit. Dann war er auch wieder, zog er sich auch wieder zurück. Und diese übliche Formulierung im Alten Testament deutet auch eine ganz andere Wirkungsweise an. Der Geist kam auf sie. Dagegen im Neuen Testament heißt es, wie hier empfangen oder erfüllt. Der Heilige Geist ist in ihnen, all diese Dinge. Also da sieht man, es kommt eine Veränderung. Es bringt eine Veränderung mit sich, eine Veränderung dadurch, dass Jesus Christus seinen Nachfolgern den Heiligen Geist sendet. Aber im Alten Testament schon auch verheißen, diese neue Wirksamweise, diese andere Art und Weise des Heiligen Geistes ist im Alten Testament schon angekündigt und vorher zu sehen. Und deshalb war den ersten Christen auch ziemlich schnell klar, dieser Geist, wenn von diesem Geist die Rede ist, dann ist von einer Person die Rede. Nicht nur irgendeine undefinierbare Kraft, ja, eine irgendwie spirituelle Schwingungen oder wie wir uns das vorstellen. Es handelt sich um eine Person, in der Gott selbst wirkt. So wie die Leute damals Jesus begegnet sind, zu Lebzeiten Jesu und merkten, Gott begegnet uns in diesem Jesus, so ist es jetzt so, die den Heiligen Geist spüren, es ist eine Person, Gott begegnet uns in dem Heiligen Geist. Gott wirkt in uns durch den Heiligen Geist. Er handelt, er redet, er überführt auch, er verhindert manchmal, er kann belogen werden oder auch betrübt werden. Eine Person. Ja. Es ist eine Person, eine des dreieinigen Gottes. Und im Empfangen des Heiligen Geistes geschieht eben das, was Jesus seinen Jüngern schon angekündigt hat. Ein Beistand, einer, der zu euch steht, an meiner Stelle. Es ist sogar gut, sagt Jesus, wenn ich gehe und der Beistand kommt. Aber welche Vorstellungen haben wir vom Heiligen Geist? Wie stellen wir uns sein Wirken vor? Und da stelle ich immer wieder fest, dass es in der Christenheit ganz verschiedene Vorstellungen und Ideen gibt, ganz verschiedene Auffassungen. Und oftmals begegnet mir diese Annahme oder diese Vorstellung, wie es im Alten Testament war. Wir wollen, dass der Heilige Geist auf uns kommt, uns bevollmächtigt, dass er exakt uns sagt, was wir hier und da zu tun haben, eigentlich Kontrolle über uns nimmt, uns bewahrt von allem Bösen, uns fernhält und förmlich zum Guten drängt. So war es ja im Alten Testament gewesen. Ungefähr. So hat Gott, Geist Gottes da gewirkt. Also eine Kraft, die von außen irgendwie auf uns kommt, abgerufen, von uns abgerufen werden kann, von uns Besitz ergreift. Aber doch, wer so denkt, hat noch nicht verstanden, denke ich, was im Neuen Testament nach der Ausgießung des Heiligen Geistes passiert ist. Da kommt der Geist nämlich nicht nur punktuell. Nicht nur hier und da, dann ist er auch wieder weg. Nein, der Geist Gottes, er bleibt. Er bleibt. Es ist nicht so, dass wir dauernd beten müssen, Heiliger Geist, komm. Ja, und wenn wir nicht genug beten oder nicht gelange oder nicht richtig, dann eben nicht. wenn wir eben nicht durchhalten oder nicht durchbrechen, ich weiß gar nicht, wo der Begriff herkommt, durchbrechen, ja, dann kommt er eben nicht, Pech gehabt. Nein, der Geist Gottes wird uns gegeben und wenn wir ihn empfangen haben, bleibt er in unserem Leben, solange wir mit Christus verbunden sind. Das ist die Voraussetzung. Ja, ja, wir können ihn betrüben, wir können ihn dämpfen, wir können ihm auch keinen Raum geben in unserem Leben, aber er nimmt dauerhaft Wohnung im Leben der Gläubigen. Er ist da, er möchte uns leiten von innen heraus, unser Leben prägen von innen heraus. Er ist lebenswichtig für unser geistliches Leben. Ohne ihn, wenn der Geist Gottes nicht in uns wäre, wäre gar kein neues, gar kein geistliches Leben aus Gott möglich. Und zum Schluss haben wir noch das Wort empfangen. Empfangen, bekommen. Ein anderer tritt in Aktion, tut etwas für uns und wir werden zu Empfängern, die Gabe eigentlich nur annehmen müssen. Ihr werdet empfangen, so heißt es in der Verheißung. Wir dürfen heute sagen, die wir zu Jesus gehören, wir haben die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Denn was da noch Verheißung war für die Zuhörer, haben seitdem schon ganz, ganz viele Menschen erlebt. Ganz, ganz viele erfahren. In Römer 8, Vers 15, da steht zum Beispiel: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Jeder, der das im Herzen hat und der das sagen kann, Abba, Vater, Gott, du bist mein Vater, der ist geleitet vom Heiligen Geist. Oder Galater 3, Vers 2. Hier stellt Paulus eine Frage: Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Also diese Gemeinde stand in Gefahr, wieder zurückzurutschen in so eine Gesetzlichkeit hinein, in religiöse Muster. Aber Paulus überlegt, wie kann ich ihnen klar machen, was der Kern des Glaubens ist? Habt ihr etwas dafür geleistet? Nein. Er ruft ihnen den Heiligen Geist in Erinnerung und macht ihnen klar, dass sie ihn nicht durch Gesetzeswerke, sondern allein aufgrund ihres Glaubens empfangen haben. Also dieses Erlebnis, dieses Empfangen des Heiligen Geistes, das war so prägend, so anscheinend so markant gewesen, dass selbst diesen Leuten, die in Gefahr standen, wieder abzufallen oder in eine Irrlehre zu verfallen, damit zu argumentieren, um sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ihr habt den Heiligen Geist aus Glauben empfangen. Wir alle hier, die wir zu Jesus Christus gehören, wir haben den Heiligen Geist empfangen. Das steht fest. Und jetzt liegt es an uns, diesen Geist Gottes ganz bewusst auch in unser Leben einzubeziehen, uns von ihm immer wieder führen zu lassen, zurechtbringen zu lassen manchmal, prägen zu lassen, verändern zu lassen, ja. Und ihn aber auch durch uns wirken zu lassen in diese Welt hinein, in unsere Umgebung. Und dazu will uns Gott immer wieder segnen. Und ich möchte für heute schließen, vielleicht mit einer kurzen Zeit, die wir uns in deinem Leben wirkt, in dir und durch dich. Himmlischer Vater, du allmächtiger Gott,